Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch heute am Ende dieser Osterwoche. Und viele Familien sind heute sehr aufgeregt, denn der Sonntag nach Ostern, das ist der sogenannte Weiße Sonntag, der Tag, an dem die Erstkommunion in den katholischen Pfarrgemeinden gefeiert wird, zumindest in den meisten. Woher allerdings dieser Begriff Weißer Sonntag kommt, das erfahrt ihr gleich auch in der ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1. Der Sonntag nach Ostern, der hat in der katholischen Kirche einen besonderen Namen, Weißer Sonntag. Aber woher kommt diese Bezeichnung? Hat das mit den weißen Kleidern der Mädchen an der Erstkommunion zu tun? Meistens findet die ja immer in der Woche nach Ostern statt. Nun, seinen Namen hat der Weiße Sonntag tatsächlich von weißen Gewändern, aber nicht von denen der Kommunionkinder. Da müssen wir noch viel, viel weiter zurück. In der frühen christlichen Kirche wurde immer in der Osternacht getauft. Die Täuflinge bekamen dazu weiße Gewänder. Und diese Taufe damals hatte es wirklich in sich. Das waren nicht so ein paar Wassertropfen wie heute, erzählt die Theologin Hildegard Gosebrink.
Als man Erwachsene getauft hat, wurden die richtig untergetaucht. Und dann wird symbolisch sehr deutlich, dass das so ein Sterben auch ist. Ja? Etwas, was zu Ende geht, was abgesäuft, ertränkt wird, könnte man sagen. Und dann sind sie wieder aufgetaucht zu neuem Leben. Und das haben die frühen Christen verstanden. Das ist jetzt ein Mitsterben und mit auferweckt werden mit diesem Jesus Christus.
Auferstehen mit Christus, neues Leben geschenkt bekommen. Das haben die Getauften eben auch mit den weißen Gewändern nach außen gezeigt. Eine Woche lang wurden die getragen, eben bis zum Sonntag nach Ostern. Und weiß deswegen, weil es Zeichen der Reinheit, der Unschuld ist. Fernsehpfarrer Christian Olding.
Diese Zusage aus der Taufe, dass ich Gottes Kind bin, dass dieser Gott bei mir ist, dass dieser Gott mich wirklich begleitet, wirklich für mich da sein will, dieser Gott geht mit.
Und was hat das jetzt mit der Erstkommunion zu tun? Die wird erst seit dem 17. Jahrhundert an diesem Sonntag gefeiert. Und seit einigen Jahren ist es in vielen Pfarreien üblich, dass die Kinder im Gottesdienst weiße Gewänder tragen. Ein alter Brauch ist somit wieder neu entdeckt worden. Und wie sich heute Kinder auf die Erstkommunion vorbereiten, das hören wir gleich nach Patrick Swayze und She's Like the Wind. Heute ist in vielen katholischen Pfarreien für Kinder und ihre Familien ein besonderer Tag. Es wird nämlich die Heilige Kommunion gefeiert, die erste. Traditionell immer am Weißen Sonntag. Das ist heute eben am 7. April. Das muss aber nicht so sein. In manchen Gemeinden wird das Fest auch an einem der folgenden Wochenende begangen. Communio ist lateinisch und bedeutet Gemeinschaft. In diesem Fall Gemeinschaft mit Jesus und mit allen Gläubigen. Als Zeichen dafür empfangen die Kinder zum ersten Mal den Leib Christi in Gestalt der geweihten Hostie. Was dieser Tag für Kinder und ihre Familien bedeutet, Gottfried Bohl berichtet.
Ich freue mich auf die Erstkommunion, weil wir dann ganz nah bei Gott sind.
Ich will wieder ein großes Fest feiern.
Ich freue mich, dass ich viele Geschenke kriege.
Weil ich da das erste Mal die Hostie essen darf.
Das eigentlich Esspapier nur gesegnet.
Das ist ein kleines Stück Brot und das wird gesegnet.
Also zum Altar gehen und den Leib Christi empfangen. Das war, glaube ich, das Besonderste.
Naja, das spürt man halt. Das kann man nicht erklären. Das spürt man.
Die Erstkommunion, ein ganz besonderer Tag. Zum ersten Mal dürfen die Kinder den Leib Christi empfangen, in Gestalt der geweihten Hostie. Vor dem großen Moment stehen aber erstmal viele Monate der Vorbereitung. Meistens getragen von Priestern, Eltern und engagierten Laien. Doch diese Vorbereitung ist heute ganz anders als noch vor wenigen Jahren, beobachtet die Religionspädagogin Maria Sanning.
Verändert hat sich, dass die Kinder weniger Voraussetzungen mitbringen aus ihren Familien, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass der Glaube in den Familien nicht mehr so selbstverständlich gelebt wird, wie das früher war. Dass aber sehr wohl eine große Aufgeschlossenheit bei den Kindern und auch zum großen Teil bei den Eltern zu beobachten ist für Glaubensfragen. Und daran knüpfen wir mit unserer Erstkommunionvorbereitung an.
Unterstützung bietet dabei das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Jedes Jahr entwickelt das Hilfswerk neue Materialien für die Kinder und für alle, die sie auf die Erstkommunion vorbereiten. Dabei greifen Matthias Michel und seine Mitarbeiter immer Themen aus der Bibel auf und verbinden diese mit dem Alltag der Familien.
Jeder macht die Erfahrung von Licht und Dunkelheit, das spielt in der Bibel eine große Rolle. Jeder kann Erfahrungen des Behütetseins machen, das spielt im Bild vom guten Hirten eine große Rolle. Jeder kann Erfahrungen mit dem täglichen Brot machen, wie wichtig die tägliche Nahrung ist. Das sind ja Bilder, die im Leben eines jeden Menschen eine große Rolle spielen können, auch schon im Leben von ganz jungen Kindern, wie es die Erstkommunionkinder sind.
Die Vorbereitung auf die Erstkommunion ist eine wichtige Aufgabe für die gesamte Kirche, findet Michael. Denn hier begegnen nicht nur die Kinder neu dem Glauben, sondern auch viele Eltern.
Also dadurch wird man halt jetzt schon wieder näher rangeführt an die Kirche, dass wir öfter jetzt wieder mit ihr zusammengehen.
Also das, was wir so im Kommunionunterricht durchgenommen haben, stellt sie dann noch, oder auch was in den Familienmessen vorkommt, du Mama, das war ja da und da, so war das doch noch. Das wird sicherlich auch also durchgesprochen bei uns nochmal.
Man beschäftigt sich halt dementsprechend viel, viel mehr wieder damit.
Die erste Heilige Kommunion, ein ganz besonderes Erlebnis. Heute am Weißen Sonntag wird sie in vielen katholischen Vereinen in ganz Deutschland gefeiert. Der Dom in Eichstätt, er ist immer noch geschlossen. Die Renovierungsarbeiten sollen aber in diesem Jahr zum Abschluss kommen. Die Wiedereröffnung wird also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Eines der Wahrzeichen von München ist ebenfalls seit einiger Zeit eine Baustelle, nämlich der Liebfrauendom. Auf der Nordseite werden die Fenster restauriert. Das macht die Hofmalerei Gustav van Treek aus München. Mein Kollege Maximilian Lemli hat mit Projektleiter Patrick Palmier gesprochen und er nimmt uns auch mit in seine Werkstatt.
Langsam und vorsichtig fährt Patrick Palmier mit einer Art Kleber über die Domfenster. Eine sehr filigrane Arbeit, für die er viel Geduld braucht. Geduld brauchten er und seine Kollegen auch im letzten Spätsommer, als sie die Domfenster herausgelöst haben. Dazu wurden die Domfenster komplett eingerüstet. Das Gerüst war 20 Meter hoch. Zu sechs sind sie mit dem Aufzug zu den Domfenstern hochgefahren und haben jeweils an zwei Fenstern gleichzeitig gearbeitet.
Die haben circa 60 mal 90 knapp Zentimeter in der Größe. Dann ist man unter 10 Kilo für ein Feld. Und das ist eher eine geduldige Arbeit, die man da vornehmen muss, um die Gläser im harten, durchgehärteten Kittbett oder in den Putzeinbindungen herauszulösen.
Damit die Fenster sicher in der Hofglasmalerei ankommen konnten, wurden sie auf einem speziellen Gestell fixiert und schonend transportiert. Jetzt wird in der Werkstatt an den einzelnen Teilen der Fenster gearbeitet. Und da ist einiges zu tun.
Erst einmal geht es darum, die Malschichten zu untersuchen, festzustellen, ob die noch stabil sind, ob vor Abtransport gewisse Sicherungsmaßnahmen stattfinden müssen, um Malschichten nicht durch weiteren Verlust zu gefährden. Und Bleinetzarbeiten, die einzelnen Gläser sind durch Bleiruten zusammengefügt, die auch im Laufe der Zeit ihre Schwachstellen, ihre Stärke, ihre Stabilität einbüßen können.
Ein Teil der Fenster musste schon in den 1950er Jahren restauriert werden, weil sie den Krieg nicht überlebt hatten. Andere aber stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Palmier und sein Team lagern hier also wahre Schätze. Und dieser Verantwortung sind sie sich voll und ganz bewusst.
Grundsätzlich behandeln wir alle Gläser mit der gleichen Sorgfalt. Andererseits ist doch schon eine gewisse Ehrfurcht vorhanden, wenn man denkt, was diese Glasstücke im Laufe der Jahrhunderte schon erlebt und überdauert haben. Und dann sollten sie deine Hände auch wieder schadlos überstehen.
Der erste Abschnitt, also die ersten drei Fenster der Nordseite, soll im Frühherbst abgeschlossen werden. Dann müssen Palmier und seine Mitarbeiter wieder aufs Gerüst klettern und die Fenster einsetzen. Dabei achten sie darauf, dass die Fenster auch in Zukunft gut geschützt sind.
Sobald die Fenster neu aufgebaut wurden, wird an die alte Position eine Schutzverglasung gesetzt, also ein Verbundglas mit einer bewegten Oberfläche. Und innen werden dann die Bleiverglasungen, die Glasmalereien, davor gesetzt, um diese entsprechend vor Witterung als auch mechanischen, chemischen Einflüssen von außen zu schützen.
Und dann werden die Fenster des Liebfrauendoms hoffentlich noch viele Generationen von Menschen zum Staunen bringen.
Sagt mal, lacht ihr gerne? Wer tut das nicht? Lachen ist gesund und macht gesund. Das weiß auch der Klinik-Clown Andreas Schock. Er bringt im Krankenhaus Kinder und Erwachsene zum Lachen und fördert somit den Gesundheitsprozess. Und um ihn einmal zu treffen, da müsst ihr nicht erst krank werden, nein, der Heilerziehungspfleger und Clownspädagoge bietet eine Fortbildung an, hier im Bistum Eichstätt. Humor und frohe Botschaft heißt es da demnächst. Mit Andreas Schock hatte ich vor einiger Zeit gesprochen und erfahren, dass er auch ein staatlich anerkannter Humorpraktiker ist.
Ja, über meine Diplomarbeit habe ich mich mit Humor beschäftigt und ich wollte ihn immer praktisch anwenden, weil Bücher gelesen habe ich da genügend, aber mir ging es darum, auch eine Humorgruppe im Altenheim zu gründen und das war dann schon die erste Anwendung. Humor praktisch, wie kann das ausschauen, auch im Alltag? Und da ich das jetzt ja länger versuche, ist auch klar, dass ich staatlich irgendwie vom Finanzamt mal beobachtet bin und dann wurde einfach mal geklärt, was ich da eigentlich tue. Eben, ich gebe Vorträge über das Thema Humor und das ist mir sehr wichtig, auch da Menschen anzuregen, darüber nachzudenken.
Und deswegen dieser Titel, der auch vom Finanzamt akzeptiert wird?
Richtig, ja, weil es ist eine kleine Nebentätigkeit, ehrenamtlich geworden, aber dann ist es klar, was ich tue und das einem Finanzamt zu erklären, das ist auch schon sehr lustig. Ja.
Staatlich bekannter Humorpraktiker. Sie geben Vorträge. Was wollen Sie den Leuten vermitteln?
Ja, dass Liebe, Glück und Humor Begriffe sind, die für den Menschen sehr wichtig sind und eben auch die frohe Botschaft für alle, die christlich leben wollen, schon auch Herausforderungen sind. Und ich versuche, die zu verbinden und erkläre, was Humor ist. Aber ich sage auch immer, wo sind die Grenzen des Humors? Wo können wir Menschen auch verletzen? Auf dem Weg, vielleicht zu einem gesunden Humor zu kommen, der uns allen gut tut.
Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen, die christliche Botschaft mit Humor zu verbinden. Glaube und Humor, passt das zusammen?
Passt sehr gut zusammen, denn nach theologischer Auffassung ist durch die wohlwollende Absicht der Humor und die Nächstenliebe wesensverwandt. So habe ich es in einem Buch gelesen und wenn man da länger drüber nachdenkt, ja, beide wollen den Menschen was Gutes. Und die frohe Botschaft auch mit Leben zu füllen, mit Menschlichkeit, da hilft der Humor sehr, in diese Verbindung zu kommen und eben hinauszutragen. Denn genau das heißt ja eigentlich die frohe Botschaft. Vielleicht ist Lachen auch immer so das Synonym für vieles, aber froh zu sein, muss ja nicht nur übers Lachen kommen, sondern es ist die Grundstimmung, wenn ich Menschen begegne, wie ich sie auch inspiriere. Und wenn die das so verstehen und ich über frohe Botschaft spreche, was das Leben betrifft, auch vielleicht das ewige Leben, dann sollte das eben nicht nur als Text kommen, sondern vielleicht auch als lebendige Botschaft.
Und wenn ihr mit Andreas Schock lachen möchtet, gleich zweimal kommt er in unsere Region, für Mitarbeitende im Seniorenbereich, aber auch für alle Interessierte. Einmal am Mittwoch, den 17. April, nach Monheim ins Haus St. Walburga und am 24. April, das ist auch ein Mittwoch, nach Beilngries ins katholische Pfarrheim. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Dass Kinder unbeschwert groß werden können, in die Schule gehen, spielen, gut aufgehoben sind, dafür setzt sich die Organisation PREDA auf den Philippinen ein. Seit 50 Jahren kämpfen die Mitarbeiter gegen Armut und Ausbeutung von Kindern. In der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila. Zwei Filipinos und der irische Ordensmann Shai Kallen haben die Organisation gegründet und inzwischen konnten sie schon 1000 Kindern helfen, sagt Kallen.
Sonntags zur Kirche zu gehen und davon zu träumen, in den Himmel zu kommen, das ist nicht christlich. Sorry, wissen Sie, das ist tot. Wir wollen einen lebendigen Glauben, in dem Menschen Gutes tun, die Wahrheit verbreiten, den Kranken und den Missbrauchten helfen und die Unschuldigen schützen.
Am Anfang in den 1970ern ist er als Missionar auf die Philippinen gereist und hat gesehen, wie verzweifelt viele Kinder waren. Im Umfeld eines damaligen US-Militärstützpunkts. Dort haben Soldaten Kinder missbraucht, aber auch in Familien vor Ort gab es Gewalt. Und ein riesiges Problem war und ist der Sextourismus, auch von Deutschen.
Ich habe herausgefunden, welche schrecklichen Verbrechen an den Kindern verübt wurden. Sie wurden Opfer von sexuellem Missbrauch und Ausbeutung. Und das schon mit 6, 7, 8 Jahren.
Viele haben damals weggeschaut, auch aus der Kirchengemeinde in der Nachbarschaft. Für ihn unfassbar. Er wollte als Christ etwas tun. Sein Team arbeitet heute mit internationalen Kinderschutzorganisationen und der Polizei zusammen und er holt Kinder von der Straße und aus der Zwangsprostitution. Sie bekommen Schulunterricht und eine Therapie. Viele leben danach selbstbestimmter.
Es ist ein toller Festtag, wenn sich Ehemalige hier zum Wiedersehen versammeln. Sie bringen ihre Kinder mit, denn sie sind verheiratet, groß geworden. Das ist ein sehr fröhlicher Tag, wenn ich alle diese Kinder sehe, die jetzt ein erfolgreiches, ein glückliches Leben haben.
Und auch Kinderschutzgesetze hat PREDA erkämpft und viele Gerichtsprozesse gegen Täter unterstützt. Ein großer Einsatz seit 50 Jahren. Und hier in den Weltläden, da gibt es getrocknete Mangos von Preda im Verkauf. Der Erlös geht an Familien auf den Philippinen, damit die gut von ihrem Obstanbau leben können und gar nicht erst in die Armut rutschen. Infos findet ihr dazu unter preda.org. Ja, und gleich stelle ich euch noch jemanden vor, der ehrenamtlich für Preda arbeitet, nämlich der Kölner Tatortschauspieler Joe Bausch. Vielleicht schaut ihr sonntagabends ja auch gerne den Tatort im Fernsehen. Beim Kölner Tatort dabei ist auch Schauspieler Joe Bausch, und zwar als Gerichtsmediziner Josef Roth. Im echten Leben war Bausch ja JVA-Arzt, jetzt im Ruhestand. Woran jemand gestorben ist, das weiß Joe Bausch beim Tatort als Gerichtsmediziner ganz genau.
Eine Stichverletzung unter dem Brustbein, wahrscheinlich die Todesursache. Außerdem Rippenbrüche, Prellungen, Hämatome.
Manche Kriminalfälle lassen ihn aber nicht kalt. Besonders ein Drehort hat ihn in den 1990ern sehr berührt. In der philippinischen Hauptstadt Manila.
Vor dem Hotel auf dem Mittelstreifen einer großen Straße, auf der sich abertausende Autos bewegen, aber durch diesen Moloch Manila hindurch, lagen in großen Pappkartons Frauen mit ihren Babys und mit ganz kleinen Kindern. Und das war deren Zuhause. Wen dieses Bild nicht betroffen macht, der hat kein Herz.
Im Tatort Manila ging es damals um philippinische Kinder, die durch diese Armut in den Teufelskreis von Missbrauch, Menschenhandel und Sextourismus gerutscht waren. Leider ein Problem aus dem echten Leben. Und das ist auch heute noch so.
Und 25 Jahre später hat sich die Welt der Ausbeutung noch mal weiter entwickelt. Die Täter sind heute benutzen Darknet, Internet. Man muss ihnen mal dabei nur sagen, solange es uns gibt, wir kriegen euch. Wir kriegen euch.
Deshalb hat er mit den beiden Kölner Kommissarschauspielern Klaus Behrendt und Dietmar Bär den Tatortverein gegründet, um Spenden für die Kinderhilfsorganisation Preda auf den Philippinen zu sammeln. Von der haben wir ja gerade gehört. Preda holt Kinder aus der Zwangsprostitution, hat Kinderschutzgesetze erkämpft und unterstützt Gerichtsprozesse gegen Täter. Die Kinder bekommen Schulbildung und Therapie.
Jedes Mal, wenn wir da gewesen sind, haben wir gesehen, wie Kinder beschult werden, wie sie behandelt werden, wieder anfingen zu lachen.
Für Joe Bausch ein Grund, sich weiter für die Kinder auf den Philippinen zu engagieren, damit ihre Heimat kein Tatort mehr ist. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach mal auf der Seite nach im Internet unter tatort-verein.org. Dieser Pfarrer hat ein eher ungewöhnliches Hobby. Markus Nikolai braut Bier. Denn dabei kann er perfekt abschalten, wie er sagt. Rund einen Tag lang ist er beschäftigt, bis das Gebräu fertig ist. Hinterher verschenkt er es an Bekannte und Freunde oder lädt auch mal zu einem geselligen Abend ein. Und irgendwie hat Bierbrauen für ihn sogar etwas Spirituelles. Gabriele Höfling berichtet.
Es ist einfach auch ein Gemeinschaftserlebnis. So ein Brautag ist wirklich ein kompletter Tag. Das geht dann morgens bei Zeiten los, kurz nach 8. Und wenn man abends um 6 fertig ist, dann kann man froh sein. Und man ist den ganzen Tag zusammen, hat immer mal wieder was zu tun, aber sitzt auch viel da und passt auf, dass nichts anbrennt oder überkocht und kann sich viel unterhalten und ja, es ist einfach auch was Geselliges.
Markus Nikolai ist Pfarrer und hat ein ungewöhnliches Hobby, das Bierbrauen. Schließlich muss auch ein Seelsorger mal abschalten können. Und da ist der Brauprozess für Nikolai genau das Richtige. Aber das ist nicht der einzige Grund.
Und das Zweite ist, sich einfach auch in eine lange Tradition zu stellen, das Bierbrauen. Und das macht dann einfach auch Spaß zu sehen, dass man mit relativ wenig Grundstoffen ja so ein Kulturgetränk einfach herstellen kann.
Schließlich ist Bier in Deutschland ganz offiziell ein Kulturgut. Nikolai macht das Bierbrauen zwar nur nebenbei, das Ergebnis kann sich aber durchaus sehen lassen, findet er.
Ja, also bisher war ich eigentlich immer angenehm überrascht, was dann rausgekommen ist. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu den gekauften Bieren hat man natürlich hier ein viel ursprünglicheres Geschmackserlebnis, weil das Bier wird nicht filtriert oder konserviert, sondern das ist einfach so, wie es aus dem Fass kommt, nachher auf der Flasche und naturtrüb.
Nikolai probiert beim Brauen vieles ganz erfolgreich aus. Aber es kann auch mal etwas schiefgehen, wenn zum Beispiel zu viel Kohlendioxid im Bier ist, dann kommt einem beim Öffnen der Flasche gleich eine ganze Fontäne entgegen. Trotz dieser ganz praktischen Details, auf einer gewissen Ebene hat das Bierbrauen für Nikolai auch etwas Spirituelles.
Als glaubender Mensch haben ja auch die alltäglichen Verrichtungen immer eine spirituelle Dimension, ja, dass man sich eben über seine eigenen Hände Arbeit freut, dem Schöpfer dankt für die guten Gaben der Schöpfung und dann auch für das Gelingen des Werkes.
Rund 200 Liter des Getränks darf Nikolai als Hobbybrauer pro Jahr produzieren. Verkaufen ist aber nicht erlaubt.
Insofern ist das Bier tatsächlich für die ein oder andere Bewirtung von Menschen, die im Sommer vor allen Dingen bei mir im Garten zu Besuch sind. Ich habe auch schon manchen Gästen mal eine Flasche als Geschenk mit nach Hause gegeben. Und ja, ich habe es halt auch selber getrunken.
Na dann, Prost!
Aufstehen, hinsetzen, hinknien. Oder was jetzt? Wer relativ selten einen Gottesdienst besucht, kommt da ganz schön ins Schwitzen. Was machen die da eigentlich? Und was soll ich jetzt tun? Irgendwie scheinen die Katholiken oder Protestanten da ihre eigenen Riten abzuspulen. Da kenne ich mich nicht aus. Dann eben ohne mich. In vielen Gemeinden möchte man diesem Gefühl entgegenwirken. Sie möchten vermitteln, jeder ist willkommen. Aber wie könnte so eine Willkommenskultur aussehen? Im mittelfränkischen Schwabach, St. Sebald, wird eine besondere Willkommenskultur praktiziert, erzählt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Silke Bienert.
Und zwar nicht in einzelnen Dingen, dass man das irgendwie in einzelnen Punkten abarbeitet, sondern wirklich einen Kulturwandel versucht zu vollziehen. Also das ist, uns ist ganz wichtig, dass eine Art Perspektivwechsel stattfindet, dass wir weg von dem gehen, was wir, die wir alle schon da sind, brauchen und uns wünschen, dass wir wirklich überlegen, was ist für die Menschen wichtig, die wir ansprechen wollen, die nicht jeden Sonntag eh schon in die Kirche gehen.
Dazu gibt es ein eigenes Welcome-Team. Bernhard Birnbach gehört dazu.
Wir sind ein fünfköpfiges Team. Wir stehen vor den Kirchentüren und begrüßen Leute. Und ganz wichtig auch, dass wir danach mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Einfach Menschen möchten angesprochen werden. Und ich habe auch so das Gefühl, also gerade bei älteren Menschen, wenn wir sie sonntags begrüßen, das ist der erste Kontakt am Tag überhaupt. Ne? Dass sie immer sagt Hallo und Grüß Gott, weil sie da auch ganz erstaunt sind, zum Teil auch ganz herzlich sind. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich sage, ich möchte, wenn ich mich irgendwo dazugehörig fühle, auch angesprochen sein.
Auch nach dem Gottesdienst möchte man mit Menschen ins Gespräch kommen, die man eher selten sieht, also den Inner Circle durchbrechen.
Die Erfahrung ist eigentlich, dass sich da die Menschen sofort immer öffnen und dann erzählen. Und für uns ist auch interessant, wo die Menschen immer herkommen auch, ne? Und was für Anlass ist und was für Sorgen und Nöte auch mitbringen. Manche erzählen mir dann gleich von der pflegenden Mutter, die sie noch zu besuchen haben und. Also wo ich sage, sehr viel Private schon, wo ich sage, würde ich sonst einem Fremden ja gar nicht erzählen. Aber da merke ich einfach, die fühlen sich da angekommen.
Und nicht nur vor oder nach dem Gottesdienst möchte man eine solche Willkommenskultur pflegen, manchmal auch während des Gottesdienstes.
Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kommen, die wir immer wieder erleben, die nicht wissen, wie läuft der Gottesdienst ab, wann muss ich aufstehen, wann setze ich mich hin, was sage ich wann. Und wir versuchen darauf zu achten. Wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Menschen sich einfach wohlfühlen können. Ein Mittel dazu ist zum Beispiel, dass es immer eine PowerPoint-Präsentation gibt, die eingeblendet wird, wo die einzelnen Elemente, die in der Liturgie da sind, aufgeschrieben sind, wo die Menschen es einfach ablesen können, wo sie lesen können. Wenn der Zelebrant das sagt, dann antwortet die Gemeinde das drauf. Zum Beispiel die Liedtexte sind da eingeblendet, dass man ganz einfach immer im Gottesdienst weiß, was gerade los ist.
Überhaupt ein offenes Auge haben. Ist da jemand, der sich unsicher fühlt? Und dann auf ihn oder sie zugehen.
Wir versuchen das immer wieder. Ich finde, dass unser Welcome-Team das ganz wunderbar macht und auch immer wieder einlädt und mitunter auch mit zum Platz begleitet, wenn jemand unsicher ist oder einfach sagt, sie können sich ihren Platz frei auswählen.
Also ganz bewusst sagen, dass da jemand da ist, ne? Und dass man auch ja, beim Friedensgruß auch dann mit die Hand reicht, das ist ja auch wieder eine Kontaktmöglichkeit. Und das merken die Menschen, denke ich, ja, ganz stark.
Die Willkommenskultur in St. Sebald in Schwabach gibt es sicher auch an vielen anderen Orten oder kann dort einfach mal ausprobiert werden. Lachen ist systemrelevant. Stimmt doch, oder? Denn ohne Humor ist das Leben kaum lebenswert, egal wie körperlich gesund wir sind, wie viel Erfolg wir haben oder wie reich wir sind. Einer, der sich bestens mit dem Lachen auskennt, das ist Professor Volker Busch. Er erforscht als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Klinik für Psychiatrie der Universität Regensburg die Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. Außerdem arbeitet er therapeutisch mit Menschen, die unter Belastungen verschiedenster Art leiden, und er begleitet sie auf dem Weg zu einer psychischen Gesundheit. Und noch eines ist Volker Busch. Er ist ein preisgekrönter Speaker und war deswegen vor kurzem auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung zu Gast in Weißenburg. Da sprach er über die heilende Wirkung des Humors. Im Anschluss daran hatte Markus Steiner mit ihm gesprochen.
Herr Professor Busch, Lachen ist gesund, heißt eine alte Weisheit. In Zeiten wie diesen ist aber nicht gerade jedem zum Lachen zumute. Wie oft lachen wir denn überhaupt pro Tag im Durchschnitt?
Also das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es auf ganz viele Faktoren ankommt. Aber wenn man einen Mittelwert bildet, dann kommt man auf ungefähr bei Erwachsenen 20 Mal. Kinder lachen fast 10-mal so viel.
Woran liegt es dann, dass Erwachsene das Lachen verlernt haben?
Weil das Leben in vielerlei Hinsicht nicht mehr so unbeschwert ist oder zumindest so empfunden wird, wie es bei Kindern der Fall ist. Sie müssen ja nichts planen und nichts organisieren und nichts tun und machen und können das Leben entdecken und Freude haben. Und wir haben einfach sehr viel zu tun, tragen Verantwortung, viele Aufgaben, lange To-Do-Listen. Und dadurch geht uns das Leben oft schwerer von der Hand. Das ist der Hauptgrund, den man vermutet. Dazu kommt, dass wir natürlich auch, wenn wir erwachsener werden, einfach immer kopflastiger werden, ne? Weil wir viel mehr Sorgen haben, die wir uns machen um etwas. Wir gucken zum Beispiel Nachrichten, lesen Zeitungen, all das, was Kinder ja auch nicht tun. Und die können uns halt auch aufladen mit negativen Emotionen.
Warum ist denn Lachen Ihrer Erkenntnis nach so wichtig für uns Menschen, gerade in Krisenzeiten?
Weil Lachen ganz viele verschiedene Funktionen erfüllt. Insbesondere was die psychischen Funktionen anbelangt, distanziert es uns von den Dingen, die uns belasten. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte. Wir gewinnen Abstand, den wir sonst nicht haben. Lachen befreit uns in diesem Moment von einer Last. Nicht von den Problemen an sich, die bleiben bestehen, aber wir können uns mal eine Zeit lang davon distanzieren. Und das tut gut. Wir verlieren auf eine gesunde Weise Kontrolle, könnte man sagen. Außerdem führt natürlich Lachen dazu, dass wir uns auch solidarisieren, ne? Miteinander über etwas lachen, vielleicht auch im besten Fall über uns selbst. Auch das tut gut, zu wissen, da ist jemand an meiner Seite, dem geht's genauso und wir lachen gemeinsam drüber. Also es hat neben dem entlastenden, distanzierenden auch einen solidarischen Effekt.
Da haben Sie jetzt vielleicht die soziologische Seite, die positive Seite des Lachens angesprochen. Es gibt aber auch eine physiologisch messbare Seite des Lachens.
Das stimmt. Also Lachen hilft, die Durchblutung zu verbessern. Es hilft bei der besseren Sauerstoffversorgung des Blutes. Es erhält einfach, man sagt, es oxygeniert mehr, wenn wir lachen. Und darüber hinaus, und das ist ganz spannend, gibt es auch Daten, die zeigen, dass das Immunsystem sich verbessert, wenn wir lachen. Das also sogenannte natürliche Killerzellen, die gehören zur unspezifischen Immunabwehr des Körpers, steigen, wenn wir lachen. Auch das kann natürlich sozusagen helfen, einen Infekt besser zu verarbeiten. Also ich sag mal, Lachen ist ansteckend, da hilft auch keine Maske.
Lachen ist aber auch gesund für die Psyche. Warum?
Naja, das war, was ich eingangs sagte, weil es uns hilft, Kontrolle loszulassen, uns zu distanzieren, Abstand zu gewinnen und einfach für einen kurzen Moment sozusagen zu verlieren, was uns ansonsten an Gedanken belastet. Das ist der Grund, warum es psychisch hilft.
Gibt es auch Grenzen des Humors, wo man sagt, da ist jetzt eine Grenze überschritten bei dem sogenannten schwarzen Humor?
Ja, die gibt es, aber ich finde persönlich, das ist aber nur meine Meinung, der muss nicht jeder sein, dass wir diese Grenze heute zu eng sehen. Wir sind eine sehr empfindsame Gesellschaft geworden, wo jeder sich sehr, sehr schnell auf den Schlips getreten fühlt und eigentlich eine Gesellschaft wie unsere Dauer empört ist über irgendetwas. Und dann geht auch Humor so ein bisschen verloren. Die Lockerheit nimmt ab, wenn wir nicht mehr übereinander lachen dürfen. Die Grenze, die es nach wie vor gibt, ist natürlich, wenn man in einer sehr boshaften Weise über Menschen lacht, die unter etwas leiden, und man sich über andere lustig macht, da ist sicherlich eine Grenze, die man nicht überschreiten darf. Aber bis dahin darf Humor viel und er sollte auch viel dürfen, weil nur dann entwickelt er seine Kraft. Und spannend ist, dass wir in der historischen Forschung auch sehen können, dass gerade in Krisenzeiten ne, Menschen schwarzen Humor besonders gut genutzt haben, weil der entlastet, der hat eine besonders gute Ventilfunktion. Also wir dürfen nicht ganz so politisch überkorrekt sein beim Humor und auch mal über uns selbst lachen dürfen.
Haben Sie einen persönlichen Lieblingswitz?
Nein, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich mag den englischen Humor sehr gerne, weil er eben auch an Grenzen geht und auch immer wieder mal testet, was darf sein. Und das halte ich für wichtig. Weil genau diese Funktion, dass es uns überrascht, dass es an Grenzen geht, die auch mal schmerzen, das gibt dem Humor eigentlich seine psychisch entlastende Kraft. Das ist das Ventil, sagte ich eben, ne, wo aus dem Kessel angestauter Druck entweicht. Es gibt ein schönes Zitat von Sigmund Freud, der mal gesagt hat, es gibt drei Zustände, in denen alles erlaubt ist. Das ist der Traum, die Psychose und der Humor.
Markus Steiner war das im Gespräch mit Volker Busch. Für den Neurowissenschaftler ist Lachen systemrelevant. Ja, Menschen, die anderen Menschen helfen, das braucht unsere Gesellschaft. Menschen wie Helmut Bachmeier. Ohne ihn könnte die Bahnhofsmission in Ingolstadt nicht existieren. Er ist äußerst flexibel, selbstsicher im Auftreten, hat viel Eigeninitiative und ist vielseitig begabt, auch im IT-Bereich. Und das Wichtigste, er springt auch mal kurzfristig ein, wenn andere ihn brauchen. Was alles zu seinen Aufgaben zählt bei der Bahnhofsmission, darüber hat sich mein Kollege Peter Esser mit ihm unterhalten.
Herr Bachmeier, seit wann sind Sie ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission engagiert und warum haben Sie dieses Engagement begonnen?
Also ich bin seit März 2022 bei der Bahnhofsmission in Ingolstadt und ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben viel auf Bahnhöfen, Flughäfen verbracht, bin 35 Jahre nach München gependelt, war auch viel im Ausland unterwegs, dort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Insofern kenne ich viele Situationen, wo einfach Hilfestellung notwendig ist und ich hatte immer das Glück, auch diese Hilfestellung durch Servicepersonal oder durch Einheimische, durch Reisende zu erhalten. Und das ist sicherlich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich wohne auch hier in der Bahnhofsnähe, das bietet sich eigentlich an. Und auf der anderen Seite habe ich immer gern das Flair von Bahnhöfen, Flughäfen gemocht.
Können Sie mal erzählen, was so alles zu Ihren Aufgaben zählt? Was machen Sie alles so?
Also ich bin sehr viel draußen am Bahnhof, im Gleisbereich, um den Bahnhof herum letztendlich. Und wir haben natürlich viele Themen, die einfach Auskünfte, kleine Hilfestellungen, geht Orientierung, Taxistand finden, das richtige Gleis finden, den richtigen Zug finden oder auch dann kleine Hilfestellungen beim Einsteigen, Aussteigen. Kinderwägen in den ICE reinheben, weil wenn jemand mit einem Kinderwagen, Gepäck und ein kleines Kind an der Hand hat, ist es einfach schwierig. So was sieht man einfach, spricht die Leute an und dann ist der Fall auch schnell erledigt. Kleiner Aufwand und guter Nutzen, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich so Themen, echte Hilfeleistungen, materieller Art, ob das Essen, Trinken ist, kleine Brotzeit. Wir haben kein warmes Essen, aber wir haben hier Möglichkeit zumindest, dass wir Brotzeit bereiten, Tee, Kaffee, Wasser, Apfelschorle, was einfach notwendig ist. Aber auch viele kleine Dinge des Alltags. Jemand braucht ein Pflaster, weil er sich wund gelaufen hat oder das Handy muss aufgeladen werden, weil er sein E-Ticket nicht vorzeigen kann. Oder jemand braucht wirklich Kleidung, das sieht man auch den Leuten an. Und wir haben einen kleinen Vorrat hier und wenn es geht, dann versorgen wir das gleich. Ansonsten versuchen wir an die Kleiderkammer hier von der Caritas zu verweisen. Das ist so ein Themenkomplex.
Ab und zu haben Sie aber auch mit wirklich gestrandeten Menschen zu tun, die in einer wirklichen Notlage sich befinden. Können Sie da auch mal ein Beispiel nennen?
Ja, wir hatten da ich kenne da ein, zwei Fälle, die gestohlen wurden. Es sind letztendlich also nur noch das am Leib hatten, was sie hatten. Kein Gepäck mehr, kein Handy. Dann versucht man eben auch, zum einen muss das angezeigt werden bei der Bundespolizei, damit einfach auch das formal festgestellt ist. Dann versucht man eben, gibt es irgendeinen Angehörigen, den man erreichen kann, dass man eine Fahrkarte über den organisieren kann. Geht es um eine Schlafstelle für eine Nacht, wo wir das weitervermitteln dann auch. Das hängt halt sehr stark vom Einzelfall ab.
Sie hatten auch schon Fälle, wo es um Suizidgefahr ging.
Das ist richtig, aber hier ist es notwendig, dass man natürlich dann über einen Notarzt oder gemeinsam mit der Bundespolizei den Fall diskutiert, was zu tun wäre, weil die Verantwortung kann natürlich uns einer nicht übernehmen. Aber da hatten wir jetzt zwei Fälle letztendlich und Ansonsten haben wir immer wieder mal Leute mit psychischen Auffälligkeiten, wo man auch versucht, über das Gespräch herauszufinden, was ist eigentlich die Ursache, was würde helfen, gibt es eine Vertrauensperson, Kontaktperson oder letztendlich einen Betreuer, wo man dann versucht, dort Kontakt aufzunehmen, um einfach eine Lösung zu finden oder auch den nächsten Schritt zu besprechen, was notwendig wäre.
Sie haben dann vorhin noch einen Wunsch bei den Reisehilfen, die Sie ja auch machen, geäußert.
Wir machen ja mobilen Reisehilfen im Nahverkehr letztendlich, aber es ist auch ein Bedarf, da das im Fernverkehr zu machen, Leute von A nach B sicher zu bringen, und wenn die Strecken größer sind, dann ist es halt momentan so, dass quasi hier der Reisende selber natürlich eine Fahrkarte braucht und für die Begleitperson auch eine IC-Fahrkarte braucht. Und das ist natürlich alles sehr aufwendig und teuer auch letztendlich. Da wäre es wünschenswert, dass die Diskussionen, die momentan da sind, dass die wirklich zu mehr Ergebnis kommen, dass man auch mobile Reisehilfen im Fernverkehr anbieten kann, unter welchen Konditionen auch immer.
Ein Punkt, den Helmut Bachmeier anmerkt. Vielleicht wird er ja umgesetzt bei der Bahnhofsmission am Bahnsteig 1. Irgendwie hat man derzeit den Eindruck, wir rasen von einer Krise in die nächste. Egal ob Ukraine-Krieg, Energieengpass oder Corona, in den vergangenen Jahren, da hat sich ganz schön was angesammelt. Gut, wer da eine Strategie hat, um mit solchen Dingen umzugehen.
Bei kleineren Krisen versuche ich erstmal tief durchzuatmen und etwas anderes zu machen. Und bei größeren Krisen versuche ich einfach im Gespräch mich zu beruhigen.
In Krisensituationen hilft mir das Gym und das Schlafen.
Dann gehe ich raus, gehe spazieren in der Natur und lasse mir einfach mal den Wind durch den Kopf wehen oder ich setze mich an die Nähmaschine.
Nähmaschine, warum nicht? Was auch helfen kann, um Krisen zu überwinden oder leichter zu überstehen, das ist der Glaube, sagt Psychologin Anjeli Goldrian von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
Das heißt, der Einzelne erlebt sich nicht so isoliert, sondern ist geborgen in der Liebe Gottes. Und deshalb ist es therapeutisch betrachtet eine ganz wertvolle Geschichte. Also gerade so ein positives und liebendes Gottesbild kann eine ganz, ganz wichtige Prophylaxe für seelische Gesundheit sein.
Natürlich ist der Glaube kein Selbstläufer. Also ich kann die Verantwortung nicht einfach so abgeben.
Also die Eigenaktivität ist schon notwendig, um durch so eine Krise zu kommen. Aber man kann, ich möchte fast sagen, mit einem starken Partner oder mit einer starken spirituellen Partnerin an der Seite, also mit Gott im Hintergrund, einfach leichter durch diese Krise schreiten.
Und bei der Krisenbewältigung hilft vielen auch, sich mal zurückzuziehen und einfach zu beten. Die Erfahrung hat Anjeli Goldrian auch in ihrer Beratung schon gemacht.
Es ist definitiv etwas, was die meisten von uns beruhigt. Das heißt, wir haben über das Gebet, über die Meditation einen Einfluss, auch unseren Körper in eine andere Schwingung zu versetzen, in einen anderen Zustand zu versetzen. Und ganz viele Menschen kennen das eben oder haben ganz automatisch den Impuls, wenn es schwierig wird, wenn es haarig wird, zu beten. Selbst die, die von sich selbst behaupten, nicht gläubig zu sein.
Und eine gute Nachricht für alle, die gläubig sind: Der Glaube hilft nicht nur, um Krisen zu bewältigen, er macht uns auch widerstandsfähiger.
Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Glauben und Resilienz, also Widerstandskraft. Das heißt zwar auf der einen Seite nicht, dass uns Schicksalsschläge erspart bleiben, die können jeden von uns treffen, aber wie ich damit umgehe, kann einfach einen ganz großen Einfluss haben, wie ich diesen Schicksalsschlag erlebe, also wie sehr ich darunter leide.
Übrigens, das haben viele Studien bewiesen, der Glaube hilft tatsächlich und gläubige Menschen leben mitunter auch glücklicher. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 geht zu Ende. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen 3 Stunden. Heute ist ein Tag, an dem sich viele Kinder freuen, denn heute ist ihre Erstkommunion.
Ich freue mich auf die Erstkommunion, weil wir dann ganz nah bei Gott sind.
Ich will wieder ein großes Fest feiern.
Ich freue mich, dass ich viele Geschenke kriege,
weil ich da das erste Mal die Hostie essen darf.
Das ist eigentlich Esspapier, nur gesegnet.
Das ist ein kleines Stück Brot und das wird gesegnet.
Also zum Altar gehen und den Leib Christi empfangen, das war, glaube ich, das Besonderste.
Naja, das spürt man halt, das kann man nicht erklären, das spürt man.
Dass Lachen wichtig ist, haben wir vorhin gehört von Volker Busch. Gerade auch in Krisenzeiten. Für den Neurowissenschaftler ist Lachen systemrelevant.
Weil Lachen ganz viele verschiedene Funktionen erfüllt. Insbesondere was die psychischen Funktionen anbelangt, distanziert es uns von den Dingen, die uns belasten. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte. Wir gewinnen Abstand, den wir sonst nicht haben. Lachen befreit uns in diesem Moment von einer Last. Nicht von den Problemen an sich, die bleiben bestehen, aber wir können uns mal eine Zeit lang davon distanzieren. Und das tut gut.
Und wie eine Willkommenskultur in der Kirche aussehen könnte, auch darüber haben wir heute einiges gehört. Sowas wird nämlich in mittelfränkischen Schwabach, St. Sebald praktiziert, erzählt Silke Bienert.
Und zwar nicht in einzelnen Dingen, dass man das irgendwie in einzelnen Punkten abarbeitet, sondern wirklich einen Kulturwandel versucht zu vollziehen. Also das ist, uns ist ganz wichtig, dass eine Art Perspektivwechsel stattfindet, dass wir weg von dem gehen, was wir, die wir alle schon da sind, brauchen und uns wünschen, dass wir wirklich überlegen, was ist für die Menschen wichtig, die wir ansprechen wollen, die nicht jeden Sonntag eh schon in die Kirche gehen.
Soweit einige Themen heute in unserer Sendung Moderation und Redaktion Bernhard Löhlein und ich freue mich, wenn ihr am nächsten Sonntag wieder mit dabei seid, beim Sonntagmorgen mit Radio K1. Bis dann.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
Jeden Sonntag von 8 bis 11.
Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2.
Oder online unter radiok1.de.